Werbung.
Tatort Leben auf Deutschlandtour. Eine einzigartige Show, perfekt für alle True Crime Fans. Erlebe echte Tatortgeschichten, spannend erzählt von Marcel Engel, Deutschlands bekanntester Tatortreiniger. Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte, bei über 15.000 Tatorten. Tatort Leben live, auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatort Leben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt gleich gemeinsam in einen Tatort des Lebens starten, der ja besonderen Art. Mit an Bord heute wieder hier im Studio ist der liebe
Dennis, hallo.
Ja, Dennis, wir haben uns eben gerade besprochen. Ein Leichenfundort gestern hat mich persönlich wieder, wie soll ich sagen, beeindruckt, berührt. Und er wird mir in den nächsten Tagen und Wochen positiv nachschwingen. Und das hört sich natürlich erstmal extrem merkwürdig an für einen Außenstehenden.
Mhm. Vor allem bei einem Tatort, also einem Leichenfundort.
Ne? Genau, Tatort des Lebens. Auch da vielleicht nochmal die Begrifflichkeit, die ich für mich so ins Leben gerufen habe. Ich glaube, viele Umstände im Leben fühlen sich an wie so ein Täter. Es ist manchmal eine selbstbestimmte Prophezeiung, manchmal sind es gewisse Umstände von außen, die dann ja mich auf den Plan rufen, weil etwas bereinigt werden muss, Spuren von Gewalt und oder aber dem Tod. Und deshalb nenne ich das Ganze Tatort Leben. Und in diesem Auftragsfall, wie gesagt, gab es zwei Besonderheiten.
Hm. Genau, du hast mir das Video gezeigt.
Genau.
Du warst live auf Instagram.
Genau, ich war auf Insta und auf TikTok live mit den Communities und habe da schon mal so ein bisschen was zu erzählt. Aber wie das immer so ist, man ist live, man steht mitten an einem Leichenfundort und ja, bei aller Professionalität, die sich vielleicht dann auch so über die Jahre ergibt, ja, ich mache das jetzt ja nicht zum ersten Mal, ist es aber trotzdem nicht so möglich, seine Gefühle wirklich auszudrücken.
Das kommt dann erst im Nachhinein.
Ja, also das machst du dann mit dir selber aus.
Ja.
Ja, kennst du ja vielleicht auch, dass man jetzt, was weiß ich, in manchen Situationen des Lebens, muss jetzt ja nichts mit dem Tatort zu tun haben oder mit dem Tod, aber ja, mit Menschen dann eben sich auch austauscht, aber im Nachgang dann doch irgendwie das noch viel tiefer sitzt.
Ja.
Ja, und genau das war bei dem gestrigen Auftrag der Fall. Und ich würde sagen, mein lieber Dennis, du da draußen, der du zuhörst, lass uns mal gemeinsam in diesen Tatort des Lebens starten.
Marcel, so, dann nimmst du uns jetzt mit auf eine kleine Zeitreise, nicht wahr?
Ja, genau. Und ich würde sagen, wir starten mal gemeinsam. Die Navigation zeigt eine Nebenstraße in einer, ja, in Deutschland befindlichen Kleinstadt.
Gibt's ja einige, habe ich gehört.
Gibt's einige. Und ich würde es mal so sagen, ruhiges Kaff.
Mhm, okay.
Also gar nicht bös gemeint, sondern also eigentlich, wo man vielleicht auch viele Menschen ja mittlerweile sehr gerne leben möchten. Also wir fahren in diese Straße ein Familienhäuser, links, rechts gereiht, ein paar Fahrzeuge, dann jeweils vor den Häusern geparkt, auf der Straße, vor dem Gehweg. Und wir haben die Hausnummer gesucht. Ich war zusammen mit Saschko, hier meinem Betriebsleiter, und dem Kevin vor Ort, weil dieser Auftrag für uns eine Vorplanung bedeutet. Mhm. Weil wir dort ausbilden werden an diesem Leichenfundort. Es gibt so ein paar Todesspezifikationen, bauphysikalische Spezifikationen, die wir da einfach unseren Auszubildenden mitgeben möchten, um sie ja einfach auf die zukünftigen Auftragssituationen hin sehr gut vorzubereiten.
Okay.
So, also wir schauen so links und rechts nach den Hausnummern, kennst du immer gerade, ungerade, aha,
klar.
Da, auf der linken Seite war dann unsere Hausnummer. Und wir kamen dann von so einem Einfamilienhaus an. Das ist ja auch so typisch, weißt du, so kleine Mäuerchen, so einen Meter hoch, mit einem Zäunchen davor. Also das Grundstück gesamteinheitlich praktisch eingezäunt. Aber du hättest eigentlich mit einem kleinen Bunny-Hop, hättest du über ja die Toreinfahrt drüber springen können. So, das Haus selber, wie wir mit dem Fahrzeug davor gestanden haben, hatte linksseits so ein Zufahrtstor, so schmiedeeisern, so ganz kunstvoll.
Ja, ich sehe es vor mir.
Weiß lackiert, ja. Na, aber schon mit Patina über die Jahre hinweg einfach mit Rost begleitet.
Ja.
Also es war ansonsten der Hof, viele Blätter, ziemlich verwittert, die Platten total vermoost. Und vor dem Haus selber gab es noch so ein ganz kleines Beet. Das kennst du vielleicht auch, hast du schon mal gesehen, dass zwischen dem Haus und ja dieser Grundstücksgrenze dann so nochmal ein Grünstreifen ist.
Mhm.
Und da war sehr beeindruckend, gab es ein Nadelgehölz, ein ziemlich seltenes. Und das bildet so, ich weiß gar nicht, wie dieser Baum heißt, so längliche Triebe. Das sieht aus wie so ein Oktopus, das Ding.
Okay.
Mit lauter, wie bei so einem Schuppentier, schuppenähnlichen, ja, wie sagt man dazu, Nadeln?
Aha.
Also wirklich, war schwer beeindruckend, weil okay. Er hat, und das war das Wichtige dabei, ja, nämlich in den Gehweg geragt.
Ah ja.
So, und ich habe es nicht gesehen und hat dann mal schön unfreiwillig auf der Stirn landen so ein Ding. Und das hat mir ein bisschen auch den die Haare gekämmt. Es tat auch echt ein bisschen weh.
Ja.
Die Jungs haben mich kaputt gelacht, weil es ja Schadenfreude an richtiger Stelle, ja, ne? Ist dann auch ganz lustig. Ah, der Alte wieder nicht richtig geguckt, zack, in den Arm von diesem Nadelgehölz da reingelaufen. Und das hatte dann am Tag für mich auch noch wirklich Probleme mit sich gebracht, weil ich war im Anschluss noch bei verschiedenen Leichenfundorten und abends bei einem, den ich besichtigt habe. Das war auch so eine Nummer für sich. Und das war brutal, wirklich richtig verseucht mit Bettwanzen. So, mit dem Vollschutzanzug, dann stehst du da drin und wenn du eben so ganz leichte Schürfwunden auf der Kopfhaut hast.
Ach, so schlimm war es dann schon.
Ja, ja, also ich war im Vollschutzanzug dann.
Nee, ich meine jetzt den Hieb, den du vom Baum gekriegt hast.
Ja, es war so richtig so, man konnte nichts sehen, aber es war so leicht aufgekratzt. So, aber wollen wir mal, ich will ja hier nicht jetzt hier der Mitleidsschwan spielen.
Ja, ja. Nein, also, eine Runde Mitleid und jetzt geht's weiter, genau.
Jetzt gehen wir mal gemeinsam eben, wie gesagt, dann in diesen Hof rein. So ein paar Steintreppen haben dann zum Hauseingang geführt. Siegel, Klebereste des Polizeisiegels waren noch sichtbar. Ja, und dann war das so eine Aluminiumtür mit so Metallstreben davor, die so aufgesetzt waren auf das Türblatt und so, ja, diese Glasgitteroptik. Konntest du reingucken, aber nichts sehen, konntest nichts erkennen, also als Sichtschutz. Ja, und Tür aufgeschlossen, Tür aufgestoßen, Geruch uns trotz der eigentlich mäßigen Außentemperaturen schon ordentlich entgegengeschlagen, lagen dann auf so einem Steinboden, auf so einem beige-grauen, Tausende von Fliegen.
Mhm.
Also wieder Popcorn des Todes, musste ja irgendwie da drüber. Sind wir dann gemeinsam rein. So, und in dem Eingangsbereich des Flures von diesem Haus ging dann linksseits so eine kleine Garderobe, die so eingemauert war. Da stand aber lauter Zeug drin. Also das war eher, sah aus, als wäre es so eine Vorratskammer, so ein Lager und nach dem Erdbeben alles umgefallen. Daneben eine Tür, die in den Keller runtergeführt hat. Und dann im Anschluss, nee, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Nee, da war eine Tür, aber dann daneben eine Treppe, die runter in den Keller geführt hat und gleichzeitig eben nach oben ins erste Stockwerk.
Aber ohne Tür.
Ohne Tür, das Ganze. Mhm. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, aber das war ziemlich offen, es war auch ziemlich hell. Und das war eben das Prägnante. Auf dem Weg runter in den Keller, diese Stufen, sowie als auch nach oben wirklich wieder Tausende von Fliegen. Also es war richtig Action da.
Klar.
Und alle schon tot, haben geglänzt und ein bisschen im Licht geglitzert. dann kam ein Windzug und der hat das so, ich war eigentlich schon drüber gelaufen und es wurde dann so ungefähr 2-3 Meter später wieder ein bisschen besser. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass die fliegen ja zum Licht fliegend da auch meistens versterben. Die findest du überall in so einer Leichenfundwohnung, aber wirklich extrem viele überall da, wo Licht ist. Fensterbänke vorgelagert, Balkontüren und eben da auch durch das Glas an der Eingangstür. Mhm. So, also pass auf. Popcorn, mir, ich ohne warum auch, ist jetzt in dem Fall nicht nötig gewesen. Mit meinen normalen Straßenschuhen da rein, sind mir aber die ganzen Fliegen gleich mal hier schön in den Turnschuh reingeflogen. Ja, also ich war begeistert, es hat dann ein bisschen gepoppt, habe ich das rausgepobelt wieder. Und richte so meinen Kopf nach oben und deshalb war das alles eigentlich relevant, weil ich das vorher durch diese ganze Ablenkung gar nicht wahrgenommen habe und habe mich auf einmal gefühlt wie in einer Zeitreise. Als wäre die Zeit stehen geblieben und zwar in den 70er Jahren. So, und ich glaube 60er, 70er, beide waren ja teilweise auch bekannt für ganz wilde Wandtapeten.
Ja.
Also mit Mustern und Pipapo Mexiko. Lauter so ganz wilden, bunten. Und wenn du teilweise drauf guckst, fast schon, weißt du, dass du, also als Epileptiker hättest du, glaube ich, in diesem Haus nicht dich aufhalten dürfen.
Wirklich. Psychedelisch.
Ja, so richtig psychedelisch. Zack. Und dann waren da so Kreise und so Quermuster. Und ich kann das gar nicht so richtig umschreiben. In vielen interessanten Farbtönen. Ich glaube, da war ja braun, beige und all die Sachen extrem modern. Und so war aber auch alles eingerichtet. Mhm. Also auch die Möbel, die Couch-Elemente, die Schränke. Na, teilweise so ein bisschen gepaart mit so einem Cinderella-Look, wie ich es immer nenne.
Hat dich das ein Stück weit an deine Kindheit erinnert?
Ja, ein Stück weit.
Ja. Du bist ja ein Kind der 70er.
Ja, ich bin ein Kind der 70er. Und für mich ist eigentlich so wirklich, eins hat sich immer eingebrannt. Und das sehe ich auch immer wieder bei Aufträgen. Das ist so diese typische grüne Badezimmerstil. Grüne Keramik.
Ich lese vor meinen Augen, ja.
Ja, hatte, meine Mutter war da auch ein Fan davon und die hat dann auch so Muschelwaschbecken und Muschel-WC hatten wir, ja, und alles abgestimmt im farblichen Grün. Ich weiß gar nicht, so Laubfrosch-Look, ja. Mhm. Also ja, das hat sich bei mir eingebrannt, aber ich glaube so, das, wie ich es da jetzt wahrgenommen habe, gar nicht. Und jetzt pass mal auf, und das Interessante dabei ist dann wirklich so, du fühlst dich wie in so einem Film versetzt. Also ich meine das mit der Zeitreise ernst, ne?
Wie so ein James Bond, ne?
Ja,
so
Alter, als wärst du wirklich klack, weißt du, Tür aufgeschlossen, gerade in einem Paralleluniversum. Mhm. Das ist halt das. Und ich wirklich bin da durchgelaufen und ich war richtig geflasht. Die Jungs waren eigentlich fokussiert, konzentriert, aber ich, ja, manchmal nehme ich da für mich halt ganz, ganz viele Sachen wahr und mit, weil ich vielleicht, weißt du, einfach durch die jahrzehntelange Berufserfahrung den Fokus eigentlich gar nicht mehr auf den Tod gerichtet habe. Ja? Mhm. Die Reinigung läuft für mich im Autoplay, für mich bedeutet das eigentlich nur noch Ablauf, Optimierung, vielleicht etwas Prozesse zu verbessern und vor allen Dingen, wie bringe ich das anderen Menschen bei? Das ist ja eigentlich mein Fokus, warum ich bei Leichenfundorten ja oftmals dabei bin und dann versuche eben da mich selber zu entwickeln, mich weiterzuentwickeln. Mhm. So, also in diesem Autoplay-Modus des Todes ist natürlich dann auch so die Begegnung mit dem Leichenfundort, was ja immer erstmal ein Überraschungsei ist. Also da war es so, darfst du dir so vorstellen, ich habe das alles schon wahrgenommen, weil ich in dem ersten Vorraum einen Lichtschalter angemacht habe. So, und dann sind wir erstmal hingegangen und haben überall die Rollläden hochgezogen, weil das Haus, und jetzt kommt's, stand seit 2022 eigentlich unberührt da. Also da ist zwar eine Heizung angewiesen, das hat man alles so aufrechterhalten.
Wann wurde die Verstorbene gefunden?
In 22.
In 22 gefunden und seitdem?
Genau, also jetzt über 2 Jahre her. Und warum, das erkläre ich auch gleich. Also ich mich so in diesem Zeitreise-Kino vor Ort dann erstmal an den Rollläden lang gehangelt. Die Jungs sind dann schon im ersten Stock. Der Kevin runter mal in den Keller und es waren auch teilweise die Fenster gekippt und trotzdem diese massive Geruchswahrnehmung nach 2 Jahren kann das auch anders aussehen.
Aber also, halt auch die Fliegen, ne?
Ja, gut, die Fliegen waren alle tot zu dem Zeitpunkt. Die wären übrigens auch durch die geöffneten Fenster und auch ja nur Sicht, also die Rollläden waren teilweise nicht ganz runtergelassen. Es war so ein kleiner Lichtblitz, der dann noch so in den Lamellen praktisch durchgedrungen ist. Und es war wirklich dann, nachdem ich das alles hochgezogen habe, erstmal wieder die Frage, wo liegt denn jetzt tatsächlich oder wo ist denn der Liegeort der Verstorbenen? So, also in das erste Wohnzimmerteil rein, das war auch ganz interessant, das habe ich so bauphysikalisch auch selten. Ich nehme mal an, da wurden 2 Räume irgendwann mal nachträglich zu einem großen erweitert.
Ja, ja.
Das Haus, mit Sicherheit so ein paar Jahrzehnte alt, also auf jeden Fall Baujahr vor 1970, hat man das, glaube ich, irgendwann mal umgebaut, saniert in den 70ern aller Wahrscheinlichkeit nach und dann die Zeitreise dort stoppend eben alles so belassen und da zufrieden und glücklich gewohnt. So, und jetzt pass auf. Der Auftrag selber, 2 Jahre später, also ich habe dann den Leichenfund in dem ersten Raum nicht gefunden, im zweiten aber, und dann auch gesehen auf so einem auch wieder ganz wilden Teppich. Das muss man ja auch dazu sagen.
Ich habe gesehen,
Teppich, du hast da drauf geguckt und du hast schon, also länger drauf gucken konnte ich jetzt auch nicht, da wurde mir richtig schummrig. Ich brauche jetzt halt ein paar Wochen, brauche ich ja eine Brille, zumindest fürs Lesen. Und ich habe erst so gedacht, ich habe Sand in den Augen, ne? Also, habe was im Auge. Also es war schon anstrengend. So, und dann war er da, der Leichenfundort. Die Zeichnung des Todes, klar und deutlich sichtbar, mit so einem schwarzen Rand. Ich habe das ja früher schon immer Leichenbrand genannt. Da haben sich dann viele Experten auch aus dem gerichtsmedizinischen Bereich dazu geäußert und haben gesagt, ja, das ist alles fachlich nicht korrekt. Also ich weiß nicht, ob es dafür wirklich einen fachlichen Ausdruck
gibt. Aber es sieht so aus, als,
genau.
als hätte er was
deshalb,
gebrannt.
Ja. Mir ist es wurscht, ich nenne das nach wie vor Leichenbrand. Das ist einfach nicht, weil die Leiche gebrannt hat, weil es einfach diesen schwarzen Abriss und Umriss abzeichnet und du deutlich dadurch auch den Körper sichtbar machst.
Ja.
Also die Liegeposition, du erkennst die einzelnen Gliedmaßen.
Fast so ein bisschen, wie man es aus dem Film kennt, wenn die Polizei die Umrisse nachzeichnet, ne, bei einem Mord.
Nur
halt in Schwarz.
Da ist es so, dass das dann eben oftmals noch in der Mitte, also in der umzeichneten Fläche, ja ganz viele Begleiterscheinungen hat. Mhm. Nämlich die Biomasse des Todes.
Ja.
In unterschiedlichster Form, in unterschiedlichster Konsistenz. So. Der Leichnam selber hat da auch wirklich ein hartes Bild hinterlassen. Ein hartes Bild. Also du konntest viel Gewebe noch erkennen, auch nach 2 Jahren. Das war auch nicht eingetrocknet, das war extrem fetthaltig. Es lag ein Kleidungsstück mitten im Fundort, ein paar Kleidungsstücke daneben, Leichenschau vor Ort. Vom Leichnam runtergeschnitten, man konnte die Schnittspuren an den Textilien erkennen. Und wie gesagt, ein Textil, das ganz prägnant im Leichenfundort am Rand zu finden war. Und ich habe das dann mal so mit dem Handschuh angelupft und gezogen und gezogen und gezogen. Und natürlich so das Leichenfett, ja, das Ölhaltige, das war so ein pink-rosanes Shirt-Oberteil. Mhm. Das hat geklebt ineinander und dann trotzdem wieder so diese wie so Butter und ich weiß halt, meine Kinder, die essen ja Nutella, ne?
So,
jetzt pass auf. Und manchmal, ja, da wird dann, es ist wirklich ein Phänomen, da gibt's ja auch nur 2 Seiten, die einen mögen es, die anderen hassen es. Dann nehmen die vorher Butter, schmieren die aufs Brot, streifen die nicht ab und gehen mit dem Buttermesser schön ins Nutella rein. So, und da ja.
Okay, das sehe ich auch sehr kritisch. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Also Nutella mit Butter oder ohne und vor allem, wie verhält sich das
so, und warum
mit dem Nutella-Messer in die Butter?
Genau, und warum dieser Vergleich jetzt mit diesem Kleidungsstück, das sah so ein bisschen so aus, als hättest du so eine Schicht Butter und dann hätte einer irgendwie das Messer an der Kleidung abgezogen, dann wieder so ein bisschen schwarze, bräunliche Substanz, die dann teilweise abgetrocknet und richtig das Textil dann wieder verklebt hat. Und dann habe ich dann nachgefasst und habe mal wirklich mit 5 Fingern, vorher nur mit 2 praktisch, so wie eine Pinzette zugegriffen, dann mal mit 5 Fingern, habe da richtig mal dran gerobbt und habe geguckt, ob ich es abkriege. Du, ich habe es gar nicht richtig, krass. Ich habe es gar nicht runterbekommen.
Ich meine, man dann muss sich vor Augen führen, ne? Das hat da 2 Jahre lang genauso so gelegen.
Ja, und dann habe ich es losgelassen und natürlich schwerkraftbedingt und hab mir dann später auch, ich habe dazu eine Videodokumentation gemacht, das Video angeschaut und dann hat das so richtig so, also ich kann das so richtig so flatsch, als würdest du so einen richtig feuchten Wischlappen in den Eimer tunken, nimmst den raus, lässt ihn noch auf natürliche Weise abtropfen und klatscht ihn auf den Boden. So ein Geräusch war das. Mhm. Naja, gut. Und dann habe ich mir den Fundort nochmal für die Ausbildung nächste Woche genauer angeschaut und habe mal geguckt, unheimlich viel am Kopfteil dieser Abzeichnung sichtbares Haupthaar. So, und da ist ja mal die Frage, ist das vielleicht eine Perücke, ist das so ein Kopfteil, ja, teilweise in so einen Kunststoff eingewebt, die Haare, also da gibt's ja unterschiedliche Perückenarten, oder wie nennt man das andere, der Fifi?
Toupet,
vielen Dank, genau. Ich glaube, der Harald Junke war ja einer, den habe ich sofort immer vor Augen, wenn es ums Thema Toupet geht. Ich weiß auch nicht warum. Es ist irgendwie auch so, naja, von meiner Oma geprägt. Die konnte ihn nämlich gar nicht leiden und naja, egal, eine andere Story. Ich schweife heute ein wenig ab. Also wir bleiben mal bei diesem Kopf und der Haarthematik. Für mich war nämlich wichtig, da gibt's einen Ausbildungsteil, wenn wir das an anderen Oberflächen haben, wie gehen wir damit um, wie ist der beste Reinigungsprozess, da ist das jetzt recht unkompliziert, weil wir den gesamten Teppich natürlich dort entfernen werden, wenn der nicht geklebt ist und durch das Leichenfett wird, wenn auch die Konsistenz des Teppichs, das ja so eine Unterstruktur hat, wo der dann wirklich auf den Estrich verklebt wird und die löst sich einfach von den anderen Fasern, dann ist das eigentlich immer recht unkompliziert, ne? Also am direkten Leichenfundort. Der Teppich irgendwo so fest verklebt, dass du ihn gar nicht ohne Maschine rauskriegst, ist es beim Leichenfundort wirklich meistens so. Rundrum rausschneiden, abziehen, aufrollen und dann ist das Thema schon mal zumindest dahingehend abgearbeitet. So, jetzt pass auf. Also ich ziehe an diesen Haaren und das habe ich auch in der Form selten gehabt. Die haben sich überhaupt nicht lösen lassen. Die wurden immer länger und länger und dann haben die sich natürlich auch wieder mit der ganzen Biomasse verklebt dort. Also es hat sich nicht lösen lassen. Gut, es war auch mittlerweile meine Handschuhe durch das Kleidungsstück, alles ziemlich fettig. Ich wollte jetzt nicht extra neue anziehen, um das dann auszuprobieren und dem Mehrwert dann in der Ausbildung nochmal zu zeigen. Und bin, wie gesagt, mit der Dokumentation fertig und habe mir so vorgestellt, Mensch, 2 Jahre hat das jetzt gedauert. Und ich wusste ja, warum. 2 Jahre hat es deshalb gedauert, weil man ein Testament gefunden hat.
Okay.
Also der Nachlass dieses vermögenden Menschen war geregelt. Ist nicht immer der Fall und für mich eigentlich immer eine sehr schöne Erfahrung, wenn da ein bisschen Struktur drin ist, wenn das Hab und Gut eines Verstorbenen wirklich aufgeteilt wird, ob gerecht oder ungerecht, das sehen ja dann die Erben sehr, sehr unterschiedlich oder haben dann eine unterschiedliche Auffassung dazu. Da geht es dann auch manchmal rund. Aber wenn ein Testament da ist, dann kriege ich das nicht ganz so extrem mit. Und in manchen Situationen ja eben schon. Der Mensch, diese Frau, ist dort einsam gestorben. Grundsätzlich erstmal traurig. Ne? Mhm. So ein Wunsch in meiner Wertewelt ist, dass es das einfach nicht geben sollte, dass wir alle dazu beitragen können, dass sowas in unserer Gesellschaft eigentlich nicht so ein großes Thema sein muss. Ja? Aber dann, wie gesagt, wusste ich ja, da ist ein Testament da. Und jetzt kommt das Wichtige dabei. 2 Jahre hat das gedauert. Man hat dann aller Wahrscheinlichkeit nach, gehe ich mal davon aus, noch geprüft, ob nicht noch im den anderen Erblinien außerhalb dieses Testamentes dort Begünstigte sind, die man recherchieren, anschreiben muss. Ich glaube, das ist so die Aufgabe von so einem...
Ist das so? Weißt du das? Wenn es ein Testament gibt, muss man dann trotzdem... Also Gilt dann nicht einfach das Testament?
Ich kann dir es nicht sagen.
Wahrscheinlich kompliziert.
Ich bin da kein Jurist. Ich habe mich da auch bis jetzt in meinem Leben, Gott sei Dank, extrem wenig und selten mit auseinandersetzen müssen. Ich habe ja, meine Liebsten sind ja auch gestorben. Und da gab es ja einfach andere Konstellationen, wie man das untereinander geregelt hat. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesem wirklich bewegenden und vor allen Dingen nachschwingenden positiven Moment zum Thema Tod.
Was stand im Testament?
Also nach 2 Jahren hat man festgestellt, dass die Frau niemanden hatte, außer den Testamentbegünstigten.
Ja.
Und ich möchte das jetzt einfach den Datenschutzbestimmungen entsprechend nicht freigegeben, auch nicht genau sagen, aber es ist eine gemeinnützige Organisation, die das komplett vererbt bekommt. Und ich finde das immer super, wenn Menschen sterben, haben etwas und möchten einfach das, was sie eben nicht mitnehmen können, in wo auch immer wir uns dann hinbewegen, in die nächste Ebene oder the Energy, ja, und diese Güter des Alltäglichen in irgendeiner Form Wert haben und die dann, und das ist jetzt der schöne Gedanke dabei, ja, dann passiert ja was damit.
Genau.
Und ich sag's mal so, ich bin kein Befürworter da von, ich sag's ganz unverblümt, meine persönliche Meinung, dass das einfach der Staat kriegt. Da bin ich mir ziemlich einig mit mir selbst, dass ich das nicht gut finde, weil keine Ahnung, was dann damit gemacht wird. Und das weiß ich auch manchmal sogar mit unseren Steuergeldern.
Genau. Ja, so, naja, das heißt, also das war das gesamte Erbgut, alles, was die Person besessen hat, Geld, das Haus, jeglicher Besitz ging an diese Organisation.
Genau. So, also Geld, Vermögen, und jetzt ist es ja eben so, dass das Haus einen großen Anteil daraus gemacht hat, also das Gesamtvermögen mit Sicherheit einen Millionenbetrag.
Ja.
Ist dann so der Gedanke, der mich jetzt wirklich beflügelt hat und der final mich in den nächsten Wochen tragen wird. Und deshalb mache ich das auch vor Ort mit einer ganz anderen Bewusstheit, diese Reinigung. Autoplay, aber du weißt, am Schluss bist du ein Teil dessen, was ja im Nachgang passieren wird. Es ist das Haus bestmöglich von diesem Fundort bereinigt, am Markt, am Immobilienmarkt verkauft wird und aus diesem Tauschgeschäft Immobilie gegen Geld, mit dem Geld wiederum Menschen in Not, Menschen, die Hilfe brauchen, ihr Leben positiv verändert wird. Über den Tod hinaus des Menschen, der das, was er nicht mitnehmen konnte, dafür zur Verfügung gestellt hat. Und ich finde das wirklich für mich immer, wenn man sich's dann vor Augen hält, es ist ja nicht selbstverständlich, dass Menschen das so machen. So, und ich finde es wirklich schön, diesen Gedanken, damit etwas im Nachgang Positives über seinen Tod hinaus getan zu haben. Mhm. Also man sagt ja auch immer, wir hinterlassen sowieso alle eine DNA, unseren Fußabdruck auf diesem Planeten. Jetzt kann sich dann jeder überlegen, das Thema der Umwelt und so weiter und so weiter. Was wollen wir denn tun? Was wollen wir denn hinterlassen? Ja, vielleicht Eltern außer ihre Kinder oder wo auch immer man sich engagiert hat. Ja, was hinterlassen wir denn? Und was passiert mit dem, das ist jetzt in dem Fall Geld gewesen, oder unserem Vermächtnis? Es können ja auch Gedanken sein, es kann ja auch etwas sein, wo man geholfen hat, wo man etwas vielleicht gegründet hat, wo man, weißt du? Mhm. So, und wie gesagt, jetzt will ich da nicht zu weit ausholen, aber ich finde es wirklich immer sehr, sehr schön, wenn ich weiß, klar, ich krieg das auch bezahlt, und wir werden ein Teil im Übrigen unserer Reinigung, unseres Angebotes reduzieren und werden das auch dieser Organisation zur Verfügung
stellen. Das ist stark, ja.
Ja, das ist wirklich, wenn schon bitte diesen Gedanken mit sich nehmen, dann ist das zumindest meine Art, wie ich es noch vertiefen kann, wie das Gefühl schöner wird.
Ja? Ja.
Wir können uns das erlauben und ich möchte mir das auch leisten können. Mhm. Ich möchte mir leisten können, selbst zu entscheiden, ob ich zum Beispiel mit dieser Tätigkeit als Tatortreiniger manchmal Menschen auch helfen möchte. Der Hilfsgedanke ist immer da und natürlich auch da wir sind ein Unternehmen, wir müssen Geld verdienen, wir haben Angestellte, wir haben Kosten, wir haben vieles zu tragen, ich muss davon leben können, ich habe eine Family und so weiter. Darum geht's aber nicht immer im Fokus, weißt du, das hat sich so über die Jahre hin verändert. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum ich auch wirklich zu diesem Job noch so stehe. Weil du im Nachgang weißt, oftmals du nimmst Bildnisse des Todes und das ist zumindest ein Stück weit vielleicht auch der Trauerverarbeitung. Oder ja auch ein Vermieter. Ich sage jetzt mal wirklich, es gibt ja auch nur zwei Fronten. Mieter, Vermieter. Jeder hat seine Meinung zu dem anderen. Oftmals nicht die beste. Ja, leider. Und es wird, glaube ich, auch durch die Medien immer noch ein Stück weit jetzt geschürt. Aber egal, wo du dich da selber siehst, du Dennis oder auch du da draußen, wo du zuhörst, ja, ist auch dann immer so die Frage, ja, stell dir vor, da stirbt jemand in der Bude und das ist jemand, der hat sich das wirklich so als Rente aufgebaut, hat viel gearbeitet und hat dann auf wen auch immer Finanzberater gehört, der gesagt hat, du, mach mal und hat dafür auch die Extrameile hingelegt, also hat mehr gemacht vielleicht sogar wie andere. Und dann nicht im Schrebergärtchen samstags gesessen, sondern extra Arbeit, um dann da vielleicht eine Rate zu bezahlen über die nächsten 30 Jahre. Und dann ist der auf einmal in Rente und hat dann so eine Bretterbude vor sich.
Ja.
Naja, also wie gesagt, gibt's jetzt viele, ja, Auftragssituationen, wo ich noch sagen könnte, da ist, weiß man wirklich, dass man dann geholfen hat und sein Bestmögliches dem Kunden zugutekommt. Also das, was man selber da als Expertise hat, der Kunde wirklich einen Mehrwert draus gewinnt, unabhängig, wie gesagt, dass Zeit gegen Geld auch gewertschätzt werden sollte. Ne? Ja, also das wird mich auf jeden Fall jetzt ein Stück weit durch die nächsten Tage tragen, dieser Gedanke an diesen Auftrag. Und ja, ich fand's zumindest aus dieser Perspektive mal erzählenswert. Weil, na klar, verbinden wir alle, wenn wir an unseren eigenen Tod denken, da erstmal nichts Schönes mit. Hoffentlich. Hoffentlich ist das so, dass man diese gesunde Einstellung dazu hat, dass man leben möchte und nicht dem Tod näher ist. Und ja, da ist es halt so, wenn du nicht trauern musst auch um einen Menschen, ist es bei mir für Menschen zumindest so, da trauert niemand. Da gibt's ja niemanden mehr. Vielleicht die Nachbarn, die sich gekannt haben und so weiter, sind traurig. Wobei ich das nicht glaube, weil die Liegedauer des Leichnams waren monatelang. Also es war einfach eine alte Frau, die, und das muss man jetzt auch so sehen, einsam gestorben. Da war alles ordentlich, da war alles sauber. Da ist vielleicht auch die Lebenskraft oder der Lebenswille gar nicht mehr da gewesen. Ich meine damit nicht lebensmüde und selbstmordgefährdet, sondern ich meine wirklich, weißt du, ich habe schon viele Menschen kennengelernt, auch in begleitenden Aufträgen, da war ich dann vielleicht nicht mal final der Tatortreiniger des gezeichneten Todesbildes, sondern die hatten einfach Krankheiten oder und deshalb mussten sie mich rufen, habe Spezialreinigungen dort vor Ort durchgeführt, mich mit den Menschen unterhalten und dabei kam halt auch oftmals raus, dass die mir gesagt haben, wissen Sie, ich habe eigentlich mein Leben gelebt. Ich bin durch. Ich hab nichts mehr, was ich hier erleben möchte. Und es war schön. Und es ist gut. Und ich möchte eigentlich Schluss machen. Ein krasser Gedanke finde ich das zwar. Aber
es ist okay, quasi.
Es ist okay. Ich finde es auch. Ich find's okay.
Ja. Ja,
wenn man das mit Menschen in seinem Umfeld abklärt, die es was angehen könnte, nämlich Menschen, die einen lieben, schätzen und achten. Und selbst wenn man das nicht macht, ist einem das vielleicht auch noch selbst überlassen.
Ja.
Wir als Individuum selber haben ja auch die Verantwortung für uns selber. Also dürfen wir auch meines Erachtens nach für uns selbst entscheiden. Und das ist ja auch ein hoch umstrittenes Thema. Und da möchte ich übrigens gerade auch hier in dieser Community und hier bei unserem Podcast in den nächsten Wochen mal drüber berichten. Und zwar tatsächlich so die Selbstbestimmung in vielerlei Hinsicht. So, ihr Lieben, von meiner Seite aus war's das. Ich wünsche dir da draußen ein wunderschönes Osterfest. Eine schöne Zeit. Wir hören uns hoffentlich dann bei der nächsten Podcast-Folge, wenn du wieder dabei bist und einschaltest. Wenn du Lust hast, bist du herzlich eingeladen. Ansonsten, ja, bis dahin alles Liebe und Gute von meiner Seite aus. Ich sag ciao, dein Marcel.
Und der Dennis.
Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.
Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zowak, überall im Buchhandel.